Felix, wie bist du eigentlich am Anfang der Gymnasialzeit in die Schule gekommen, wenn schlechtes Wetter im Winter war?
Definiere schlechtes Wetter.
Ah ja, es regnet und es schneit und es ist definitiv zu gefährlich für einen 5. und 6. Klässler mit dem Fahrrad zu fahren.
Mit dem Bus wie sonst auch.
Achso, stimmt. Du hast ja wahrscheinlich 60 Kilometer von der Schule entfernt in einem Dorf gewohnt.
Ja, also ich habe jetzt gefragt, von wegen wie schlechtes Wetter, weil der Vorteil am Busfahren war ja natürlich auch, wenn Schnee liegt und der Bus kommt so und so lang nicht, dann war halt schulfrei.
Ach echt?
Ja.
Einfach, weil der Bus nicht kam?
Ja.
Nice, dann hätten wir jeden Tag schulfrei gehabt, grundsätzlich im Sommer auch.
Ja, zu deiner Zeit, ne, merkt man wieder hier das Alter, ja, da gab's nur richtig Schnee, bei uns war das was Besonderes.
Das stimmt, ich habe tatsächlich schon an Weihnachten noch Schlitten gefahren bei uns auf dem Friedhof, ja. Was ich natürlich nicht hätte tun dürfen, aber ja.
Weihnachten Schlitten fahren hatten wir auch, aber dass tatsächlich mal länger so viel Schnee lag, dass man das öfter zu dem Schulfrei gab, das war selten. Das kam irgendwie so 2-3 Mal im Winter vor. Und ich erinnere mich noch einmal, das war zu Grundschulzeiten noch, da war wirklich mal eine ganze Woche, wo sich schon abzeichnete, dass das nichts mehr würde. Wir haben uns alle schon gefreut und irgendeine überengagierte Mutter hat gegen Ende der Woche dann gemeint, sie muss jetzt daheim bei denen irgendwas abhalten. Das war nicht so toll.
Geil. Wow. Aber frag mich mal.
Christian. Damals, ja. In grauer Vorzeit, als noch alles schwarz-weiß war, ja, wenn im Winter da schlechtes Wetter war, wie bist denn du da eigentlich zur Schule gekommen? Das interessiert mich schon lange.
Ach, gut, dass du fragst. Ich hab da eine Geschichte. uns hat tatsächlich des Öfteren dann der Vater meines besten Freundes, der in der Nachbarschaft auch gewohnt hat, zur Schule gefahren. Und ich habe tatsächlich zwei Erinnerungen an diese Fahrten. Erstens hat sein Vater zu den eher gestressten Menschen und Autofahrern gehört, die sich dann auch nicht so schade waren mit lustigen Beleidigungen wie Arsch mit Ohren um sich zu schmeißen, nur weil jemand sich ein bisschen zu viel Zeit ließ und nicht mit 60 km/h durch die nass gefrorenen Straßen gelaufen ist. Und zweitens war hinten, hinter dem Sitz von diesem besagten Vater, in so einer kleinen, so einer Tasche, immer ein dickes Comicheft zu finden. Oder man müsste eigentlich Buch sagen. Und es war völlig zerknittert und ich glaube schon damals vergilbt und wahrscheinlich schon 30 Jahre alt. Und man konnte kaum lesen, was die Comicstrips da drin waren. Und doch haben wir eigentlich die gesamte Autofahrt uns nur mit diesem Buch beschäftigt. Und der Protagonist dieses Comics, das war Häger der Schreckliche.
Als du angefangen hast von einem alten Comic, wusste ich schon, auf wen das hier hinauslaufen würde. Und ja, den kenne ich noch und zwar hauptsächlich aus der Zeitung von uns, die früher immer rumlag. Stimmt. Da gab es auch immer auf irgendeiner Seite so einen Comic und ich glaube, das war immer nur so eine Zeile mit 3 oder 4 Bildern. Und da war aber auch immer Häger.
Und Häger ist übrigens dieses Jahr 50 geworden. Es gibt auch eine Sonderausgabe, die habe ich mir gekauft. Einfach nur so aus Nostalgiegründen. Kann ich nur empfehlen, ist ein echt gelungener Band. Aber ich habe auch, wenn mich meine Erinnerungen nicht komplett täuschen, in besagtem vergilbten Comicbuch den ersten Witz auswendig gelernt, den ich darin gelesen hat und total schreiend komisch fand. Und der ging ungefähr so. Warum nimmt Häger der Wikinger ein Messer mit aufs Schiff? Na, Idee?
Ganz viele, aber keine lustige.
Na, ist doch klar, um in See zu stechen.
Ah, ja, das ergibt Sinn. Na gut.
Ich fand das schreiend komisch. Ich fand das super witzig damals. Wahrscheinlich ist es heute kein On-Vogue-Humor mehr, ne? Ist weder schwarz noch irgendwie werden da Minderheiten beleidigt oder so. Aber ich fand's gut. Also als Kind war das ein toller Witz. Sei es drum. Wir hier vom Podcast sind ja das komplette Gegenteil von Wikingern. Wir plündern und brandschatzen nicht, sondern wir verkünden hier eher die frohe Botschaft von Age of Empires. Und ehrlicherweise bauen wir auch drauf, dass wir uns das Geld nicht selbst besorgen müssen, sondern dass man es ganz einfach und freiwillig nach uns schmeißt. Und das nehmen wir auch gerne an, sehr gerne sogar. Also schmeißt nur, wenn ihr es denn übrig habt, indem ihr ein nettes Abonnement auf Steady abschließt, der Unterstützerplattform für freischaffende Häger-Fans und Liebhaber unseres Podcasts. Wir waren, ja, das hatte ich dir erzählt, gestern hier bei uns in der Nähe auf dem Hochheimer Markt. Und ich kann euch sagen, ihr Lieben, da hat der Schoko-Erdbeerspieß mehr gekostet als unser Standard-Abo. Das war echt übel. Wir standen da und dann so, also ich hätte schon Bock, aber holy moly.
Und du, jeden, der stellt sich da mal so eine halbe Stunde hin, jeder, der was kaufen will, für den Preis könntest du auch ganz viel über Age of Empires 2 erfahren.
Ja, genau. Naja, wenn ihr euch tatsächlich weder den Schokospieß auf dem Hochheimer Markt noch monetäre Unterstützung für uns leisten könnt, ist das natürlich auch okay. Dann verzichtet ihr zwar auf den massigen Zusatzcontent, den wir liefern, auch den exklusiven Zusatzfolgen, ganzen Dokumenten. Diesem Wikinger-Podcast wird ja dann auch das nächste Dossier erscheinen, das mittlerweile über 100 DIN A4 Seiten lang ist. Wir schreiben da ein echtes Meisterwerk. Auf all das verzichtet ihr, aber dafür könnt ihr uns anders unterstützen. Nämlich zum Beispiel, indem ihr diesen Podcast gut bewertet oder anderen Menschen davon erzählt, warum sie uns unterstützen sollten. Ist ja auch eine Möglichkeit.
Genau, und vielleicht fangt ihr damit an, ihnen zu erzählen, warum sie diesen Podcast hören sollten und nicht, warum sie uns direkt Geld geben sollten, aber das wäre dann der gute nächste Schritt.
Die Reihenfolge ist mir wurscht.
Ich erachte meine vorgeschlagene Reihenfolge als zielführende tatsächlich, aber wenn es andersrum auch funktioniert, ist das okay für mich.
Ich weiß von mindestens einem Unterstützer, dass der erst angefangen hat zu unterstützen und danach angefangen hat, die Podcasts richtig zu hören. Kein Witz. Das einfach, ja, weil er die Sache gut findet.
Okay.
Ja. Ja. Und dann fand er aber die Podcasts richtig gut.
Ja, wär traurig, wenn die danach schlecht gewesen wären. Dann so, doch nicht.
Oh Gott. Okay, dieses Intro ist viel zu lang geworden, Felix. Andererseits, ich habe so ein wenig Angst und Bange, dass, wenn es dir so geht wie mir, ich gar nicht so wahnsinnig viel über die Wikinger zu erzählen habe, weil die Wikinger mir schon immer so ein bisschen fremd waren. Und ich mit ihnen eigentlich nur eins verbinde, und das ist kostenloses Wheelbarrow und Handcart, und deswegen sind die auf Empire Wars so stark. Und natürlich Pew Pew Longboats.
Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich das Dossier geschrieben habe. Das ist ja wundersamerweise ausnahmsweise mal vor der Folge fertig. Das geht uns ja meistens andersrum. Und ich habe dabei auch gemerkt, dass die Wikinger eine Zivilisation sind, die ich zwar einerseits sehr gerne mag, aber auf der anderen Seite, über die ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu erzählen habe, weil sie, man sieht das schon, wenn man die Tech-Tree-Seite von denen im Spiel öffnet, im Vergleich zu vielen anderen Zivilisationen gar nicht mal viele Boni hat. Und diese paar haben aber so eine große Auswirkung in Verbindung mit dem Tech-Tree der Wikinger, dass die eine sehr einzigartige Zivilisation sind, aber eben nur in bestimmten Dingen gut, und in dem ganzen Rest fallen sie dafür sehr schnell ab. Deswegen, ja, mir geht's wie dir. Ich habe gar nicht mal so viel zu sagen heute. Wenn du deswegen noch ein paar Geschichten von Comicbüchern oder also heute ist die Gelegenheit.
Ja, dann lass uns doch anders anfangen. Dann verrat mir mal, trotz dieser, ich sag mal, Merkwürdigkeiten der Wikinger, und dessen, dass wir gar nicht so viel zu ihnen zu sagen haben, warum magst du sie denn dann? Weil mir geht's andersrum. Ich mag die Wikinger tatsächlich nicht genau aus diesen Gründen.
Ich finde sehr spannend die Dynamik, die die Wikinger mit ihren Power Spikes haben. Ich finde, Wikinger sind Power Spikes die Zivilisation, weil sie einfach keine Boni auf relevante Einheiten haben. Und trotzdem in bestimmten Szenarien super stark sind. Ihr Bonus ist einfach, dass sie, ähnlich wie bei Millet ja auch, die nächsten Zeitalter früher erreichen. Millet tun das, indem sie weniger lang brauchen, um das zu erforschen. Und Wikinger tun das, indem sie ganz automatisch, wegen der kostenlosen Upgrades, eine Wirtschaft aufbauen, mit der sie einfach schneller hochklicken können. Und deswegen kommt das so ein bisschen auf das Gleiche hinaus, was diese Power Spikes angeht. Und für beide Zivilisationen gilt ja, dass sie mangels allzu tollem Tech-Tree sehr stark darauf angewiesen sind. Und das finde ich sehr spannend an den Wikingern, dass man halt ja gar nicht mal viel tun muss tatsächlich, um eine solide Wirtschaft zu haben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass mein Gefallen für die Wikinger ein nostalgisches ist bis zu einem gewissen Grad, weil sie über eine lange Zeit auch damals so rund um 1400, nicht als Zeit, sondern als ILO-Angabe. Damals habe ich noch nicht gelebt, anders als du scheinbar.
Felix, das haben bestimmt ganz viele Leute falsch verstanden. Deswegen ist es gut, dass du das nochmal klargestellt hast.
Ich fand es nur witzig, als ich es gerade ausgesprochen habe, dass es eigentlich auch eine Jahreszahl ist. Wie dem auch sei. Jedenfalls, damals habe ich die Wikinger viel gespielt. Damals hatten sie ja noch Thumbring. Und damals fand ich es eben so schön, dass ich mich total auf mein Micro konzentrieren konnte mit meinen Archern, und die Wirtschaft dahinter, die lief von alleine. Und mittlerweile bin ich dazu fähig, auch mit anderen Zivilisationen eine ordentliche Wirtschaft aufzubauen. Deswegen hat das so ein bisschen seinen Reiz verloren. Aber trotzdem finde ich die Wikinger als Zivilisation immer noch sympathisch einfach.
Okay, biografische Gründe, das finde ich immer sehr sympathisch. Bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, die Zivilisation hat zu sehr ihren Ruf so als eigenen Charakter, wenn ich sie spiele. Die nehmen das einfach zu ernst, so ein chaotischer Haufen von verrückten Leuten zu sein. Ne? Wie man sie sich so vorstellt. Weil bei mir, was da passiert ist, wenn ich mit ihnen dann irgendwann von der Ritterzeit in die Imperialzeit komme, und damit können wir vielleicht mal den ersten, vielleicht charakteristischsten Bonus ansprechen, dann klicke ich hoch, wie bei allen anderen Zivilisationen, und denke mir, alles klar, jetzt gucke ich mal, dass ich noch gut Einheiten baue und irgendwann dann halt schaue, dass ich genug Ressourcen übrig habe, um meine ganzen Upgrades. Moment, was? Warum habe ich Ressourcen für 3 Jahre? Ja? Auf einmal habe ich so viele Ressourcen, wie ich es mit keiner anderen Zivilisation haben würde, nur innerhalb der Zeit von Ritterzeit bis zur Imperialzeit. Und dann stehe ich da und denke mir, what the fuck? Was ist hier los? Und ich habe nur einen TC, das kann doch nicht wahr sein. Und die Tatsache, dass die sowohl Schubkarre als auch Handkarren, und ich sprach jetzt vom Handkarren natürlich, gratis bekommen, ist etwas, womit ich nicht umgehen kann, weil ich null Gefühl dafür habe. Gratis Schubkarre zu haben, ist noch eher eine Sache, die für mich gut funktioniert. Aber Handkarren, und das merke ich dann halt gerade mit den Vikings, ist oftmals ein Upgrade, je nach Spielverlauf, das ich erst in der Imperialzeit erforsche und nicht in der Ritterzeit. Und damit dann in die Imperialzeit schon zu gehen, ist unfassbar stark.
Ja. Für mich ist mittlerweile Handcard das Upgrade, wenn ich mit mehreren TCs spiele, dass ich parallel zur Imperialzeit auch erforsche. Und das tut meiner Eco immer ganz gut. Und wie du gesagt hast, damit direkt zu starten ab der Ritterzeit ist unfassbar, weil das ja noch einen viel größeren Bonus gibt, als Wheelbarrow das macht. Und ja dementsprechend auch ein gutes Stück teurer ist. Und es macht so viel aus, was das einem an Ressourcen gibt. Was aber auch dazu führt, dass man, wenn man diese Timings richtig treffen will, wirklich aufpassen muss, wo die Villager verteilt sind, während man ins nächste Zeitalter voranschreitet. Denn gerade wenn man auf diese Powerspikes hinspielt, hat man von Nahrung im Überfluss gar nicht so viel. Das macht Wikinger zu einer Zivilisation, die sich zwar auf den ersten Blick angenehm spielt, weil die Wirtschaft von alleine einfach läuft, aber wenn man sie wirklich effizient und effektiv spielen möchte, muss man auch gleichzeitig gut aufpassen, dass man dabei keine unnötigen Ressourcen sammelt, sondern das auch wirklich gut ausspielt, eben auf die Stärken der Wikinger hin. Denn die Wikinger sind eine Zivilisation, die sich auch schwer damit tun, überschüssige Nahrung effektiv auszugeben. Man weiß im Normalfall dann, wenn man damit am Anfang der Imperialzeit ankommt, einfach nicht, wohin damit. Bei anderen Zivilisationen, wenn ich in so einer Situation bin, ist mein Regelfall immer so, okay, wenn ich merke, ich sammle gerade sehr viel Nahrung an, dann klicke ich mal das Lightcav-Upgrade. Egal, ob ich das jetzt direkt nutzen will oder nicht, sondern einfach so für den Fall, dass sich rausstellt, dass diese Nahrung auch weiterhin nur rumliegt und nicht verschwunden ist, wenn ich mal meine ganzen Upgrades habe, dann habe ich diese Einheit einfach als Option. Und bei den Wikingern, ja, man kann Lightcav klicken, aber es ist halt eine ganz schön schlechte Einheit einfach. Und man wird auch ansonsten, anders als beispielsweise einer Zivilisation, mit der man sowieso schon ein paar Knights eingemischt hat oder sowas, auch nicht ansonsten viele Upgrades dafür haben, wenn man eben auf diesen Arbalest und Bracer Power Spike hinspielt. Und Wikinger haben jetzt halt auch einfach nicht viele Upgrades für ihre Kavallerie. Da fehlt Husbandry. Bloodlines haben sie auch nicht. Und mit Verteidigungs-Upgrades hört es in der Ritterzeit auch auf. Also da ist nicht viel zu holen und deswegen tut man sich ein bisschen schwer, so viel Nahrung auszugeben. Das bedeutet, dass man mit den Wikingern diese überflüssige oder vielmehr überschüssige Wirtschaftsleistung, die man ja hat, während man hochklickt, ein bisschen aufteilen muss. Und meine Empfehlung dahingehend wäre, auf Stein zu gehen tatsächlich. Denn um diesen Powerspike richtig ausnutzen zu können, braucht man auch Belagerungswaffen oder irgendwas, was auch Kämpfe erzwingen kann. Und da sind natürlich Burgen für Traps oder auch ein Forward Castle bestens für geeignet.
Ich hatte gerade in Anfangszeiten immer das Problem, dass ich Wikinger und Kelten nicht so richtig auseinanderhalten konnte, weil die ja beide so einen eingeschränkten Tech-Tree haben, zumindest in gewissen Teilen. Und wenn ich dann schnell den Tech-Tree geguckt habe, dann habe ich immer schnell zur Kavallerie geguckt, weil ich wusste, okay, es gibt eine Sith, die Kelten, die haben Paladin und bessere Kavallerie und es gibt die Wikinger, die haben fürchterliche Kavallerie, grauenhafte Kavallerie und das erkennst du halt im Tech-Tree so schnell, weil da einfach alles durchgekreuzt ist. Das ist ganz schön. Ja, also mir geht's so wie dir, nur dass ich nicht so kluge Schlüsse draus ziehe, sondern ich stehe dann da in der Imperialzeit mit viel zu viel Nahrung und dann benutze ich den Markt, um mir Stein zu kaufen, statt dass ich ihn vorher abgebaut habe, was natürlich sehr viel blöder und umständlicher ist und natürlich auch von der Ressourcenverteilung her schlechter. Ich finde, das ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, um vielleicht so ganz Grundlagenarbeit zu machen und kurz darüber zu sprechen, was Schubkarren und Handkarren eigentlich machen, weil das ja irgendwie nicht so ganz dazu passen will, welche guten Einheiten die Wikinger haben. Weil allseits bekannt ist ja schon, dass Schubkarre und Handkarren vor allen Dingen Upgrades sind, die gerade die Nahrungswirtschaft sehr, sehr stark machen oder verstärken aufgrund der Boni, die sie machen. Also einerseits werden ja Dorfbewohner schneller, 10% mit jedem dieser Upgrades. Und du hast schon erwähnt, dass Handkarren sehr viel besser ist und das liegt daran, dass halt nochmal die Dorfbewohner 50% mehr Rohstoffe tragen können. Das heißt, so ein Farmer, der ja viel Zeit seines Lebens damit verbringt, zwischen der Farm und zur Mühle oder zum Towncenter zu gehen, wenn er nicht gerade ein Khmer-Farmer ist, einfach keine Rohstoffe sammelt, sondern unterwegs ist. Und wenn der aber 1,5 mal so viel tragen kann, beziehungsweise mit Schubkarren ja noch mehr, dann ist er weniger unterwegs und sammelt einfach viel mehr. Und das boostet die Nahrungswirtschaft. Deswegen trifft dieses Upgrade zwar alle Wirtschaft, aber die Nahrungswirtschaft am meisten, weil es da die meiste Idle-Time gibt. Und die Wikinger brauchen eigentlich gar nicht so viel Nahrung. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass dieses Upgrade, das kostenlose Schubkarren- und Handkarren-Upgrade, eigentlich diktiert, dass man mit ihnen nicht 3 TCs spielen will, sondern 1 TC spielen will.
Ja, genau so ist es. Also diese Eco-Upgrades, das klingt so, ja, die haben halt 2 Dorfzentrum-Upgrades kostenlos, wie stark kann es sein? Andere Sifs haben auch ein paar kostenlose Eco-Upgrades und werden dadurch nicht gleich overpowered. Aber diese Upgrades machen einen unfassbaren Unterschied und sind, glaube ich, nur durch die schlechte Kavallerie der Wikinger überhaupt gebalanced, weil sie ansonsten die mit Abstand stärkste Nahrungs-Eco am Anfang der Ritterzeit und wahrscheinlich auch durch die Feudalzeit hindurch hätten. Da können auch Polen und sowas nicht mithalten. Und
wow.
Ja, dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass die Wikinger ja zwar diese Upgrades haben, aber auf der anderen Seite keine Einheit, die sie direkt damit bauen können, sondern man muss dann eben diesen Akt hinkriegen, seine Wirtschaft so zu balancen, dass man die Vorteile davon mitnimmt, aber die eben nicht in Massen an Nahrung für Kavallerie umsetzt, sondern in frühere Uptimes. Und das ist die große Kunst bei den Wikingern, die sie im 1v1 auf Landkarten, also auf offenen Landkarten über geschlossene, was sie da können oder vielmehr nicht können, wird noch zu reden sein, was sie da so schwer zu spielen macht. Und was man ja auch immer noch bedenken muss, ist, es ist nicht nur ein recht teures Upgrade, was man von Beginn des Zeitalters hat, sondern es sind auch noch mehrere Villager, die man in einer Zeit bauen kann, wo andere Zivilisationen das Upgrade erforschen würden.
Gerade bei einem 1TC-Play.
Ja, genau. Man hat also nicht nur mehr Villager, sondern die arbeiten auch noch die ganze Zeit sehr viel effizienter. Und wenn man dann wirklich dieses eine TC durchspielt, kann man damit super starke Uptimes hinlegen. Und das haben wir ja auch schon gesagt, ist etwas, das brauchen die Wikinger. Denn ansonsten haben sie einfach nicht viel zu bieten.
Ja. Und trotzdem sehen wir niemals die Wikinger als die typische 1TC-Fast-Imp-Zivilisation auf zum Beispiel geschlossenen Karten. Da werden dann sowas wie die Türken und so präferiert. Und es wirft jetzt natürlich unsere gesamte Reihenfolge weiter. Ich wollte jetzt eigentlich zum Infanterie hingehen. Aber eigentlich ist der Grund dafür, dass sie keine gute Unique-Unit haben, mit der man das gut ausnutzen könnte, wie zum Beispiel die Janitschare von den Türken, nicht wahr? Weil an sich sind die Wikinger hervorragend geeignet, aufgrund dieser Boni mit einer starken Wirtschaft schnell in die Imperialzeit zu kommen.
Ja, es ist nicht nur, dass sie keine gute Unique-Unit haben. Sie haben generell nichts in späteren Zeitaltern, was ihnen wirklich ja auf Karten wie eben Arena was bringen würde. Die Mönche sind ganz furchtbar von den Wikingern. Sie haben, ja, wie schon gesagt, keine besonders gute Kavallerie, sogar sehr schlechte auf der anderen Seite. Jetzt haben sie zwar ordentliche Infanterie und die kann man auf Arena auch ganz gut spielen, aber da fehlen ihnen so die Optionen dazu, um die effektiv auszuspielen und vor allem gegen sämtliche ihre Konter was zu tun, weil die Wikinger kein Siege Onager haben, sondern nur normale Onager. Und auch das ist ein Problem für diese Zivilisation, wenn es ins Late Game geht. Sie haben einfach auf der einen Seite keine besondere Einheit, mit der sie mit einem Castle Drop pushen könnten. Und auf der anderen Seite aber auch nichts, worauf sie boomen können. Also es ergibt für die Wikinger keinen Sinn, auf Arena das eine zu tun und auch keinen Sinn, das andere zu tun. Deswegen schneiden die auf so geschlossenen Maps ganz furchtbar ab, sind da immer ganz unten mit dabei, bei den schlechtesten Zivilisationen, sowohl auf Arena als auch auf Black Forest und sowas, weil sie da eben ihre Power Spikes nicht wirklich ausspielen können. Denn ich glaube, auch sobald man in einen reinen Boom geht, werden auf einmal andere Wirtschaftsboni doch wieder stärker. Der Wikinger-Wirtschaftsbonus ist dann gut, wenn man so ein offenes Spiel hat wie auf Arabia, wo man wirklich auch die ganze Zeit kämpft und jede Seite muss noch Einheiten auch in Militär investieren. Und da hinten dran haben die Wikinger durch diese geschenkten Eco-Upgrades einfach jedes Mal die sehr viel bessere Wirtschaft, weil sie diese vielen Ressourcen nicht ausgeben mussten. Und wenn man dem gegenüber aber auf Arena geht und beide Seiten boomen einfach nur vor sich hin, dann ist die Ersparnis auf einmal nicht mehr so groß. Wenn sowieso jeder auf 3, 4, teilweise auch 5 TCs ist, dann tut die Idle Time nicht mehr so weh, die man kurz in der Zeit ansammelt, wo man das erforscht. Und dann werden auf einmal andere Eco-Boni viel interessanter.
Ja, blöd nur, dass die Wikinger halt so wenig mobil sind, dass die halt auf offenen Karten dann eben auch nicht so gut sind, wo Mobilität gefragt ist. Ich frage mich immer, ob sie nicht eigentlich Bombard Cannon kriegen sollten. Ich finde nicht, dass sie das in irgendeiner Form zu stark machen würde. Und ich habe das Gefühl, das würde ihnen zumindest auf geschlossenen Karten ein bisschen mehr Optionen geben. Wirken viel zu statisch für mich, für geschlossene Karten. Und Bombard Cannons würden es ihnen wenigstens ermöglichen, gegen andere Zivilisationen mit irgendwelchen Trap-Pushs das zu kontern.
Weiß ich nicht. Bombard Cannons würden, glaube ich, für die Wikinger einen Riesenunterschied machen, weil sie dann ihre Power-Spikes noch enger ausspielen könnten, weil sie eben nicht irgendwann noch Stein für eine Burg sammeln müssen oder irgendwie Capt oder Siege-Ram ansammeln, um einen ordentlichen Push zu machen, sondern man muss in Anführungszeichen nur Chemistry erforschen und hat dann direkt Bombard Cannons. Und dass es an Nahrung für Chemistry und sowas nicht mangeln wird im Zweifel, das haben wir ja schon festgestellt. Deswegen glaube ich, dass das Wikinger schon sehr stark machen würde auf einmal.
Aber nicht stärker als Türken oder Böhmen oder sowas.
Ja, ich wollte gerade sagen, andererseits, wenn ich das jetzt mit anderen Civs vergleiche, gerade so was Perser bekommen haben jetzt mit dem letzten Update, wäre das halt jetzt immer noch nicht overpowered. Ne? Aber es wäre wirklich eine sehr, sehr merkliche Verbesserung für die Zivilisation.
Ja, ja.
Also es wäre eindeutig mehr als nur ein paar Schwächen ausgleichen, gerade so im Hinblick auf offene Maps, wo man dann wirklich die ganze Zeit hoffentlich relativ aggressiv spielen kann mit den Archern. Eben einen Powerspike erstmal im Castle Edge mit Crossbow, wo man zuerst sein sollte. Und dann in der Imperialzeit nochmal mit Arps und Bracer, was man auch zuerst haben sollte. Und wenn da direkt Bombard Cannons dazukommen, dann kann das sehr schwer aufzuhalten sein. Also gerade mit der Meta, die wir so in den letzten Monaten gesehen haben und wie Leute wie in Leary sowas spielen, mit Uptimes, wo man sich auch mit anderen Civs schon fragt, wie das möglich sein kann, dass er gerade so viel Armee hat und auch noch in die Imperialzeit kommt. Da mit einer Zivilisation wie Vikings Bombard Cannons zu haben, hat, glaube ich, unfassbares Potenzial.
Okay, finde ich interessant, dass du das sagst. Was ist denn die stärkste Einheit der Wikinger? Doch wohl ihre Kavallerie, ihre Infanterie, wo jetzt war ich schon bei der Kavallerie. Zumindest mal von dem Boni her. In Wahrheit sind es aber trotzdem ihre Archer-Line wegen dem Damage-Output und weil Infanterie halt gefühlt nach wie vor nutzlos ist. Dennoch haben sie einen Bonus, einen direkten Zivilisationsbonus erstmal auf die Infanterie. Und der besagt, dass sie mehr Lebenspunkte haben, 20% insgesamt, und zwar ab der Feudalzeit. Was naheliegt, dass die Standarderöffnung mit den Wikingern Man-at-Arms into Archer sein sollte. Erstens, weil es die zwei Einheiten sind, die sie gut machen, und zweitens, weil sie dann optimal von diesem Bonus profitieren.
Ja, also ich würde auch sagen, dass das eine sehr sinnvolle Eröffnung ist für die Wikinger. Es hängt natürlich immer so ein bisschen ab, wogegen man spielt. Auch mit Wikingern ist es jetzt nicht allzu toll, in Archer-Civ Man-at-Arms reinzuspielen. Hier kann man dann vielleicht eher mal überlegen, ob man mit einem Drush anfängt und einfach hofft, dass der bis in die Feudalzeit hin überlebt. Ja, also wenn man das damit schafft, dass der noch länger überlebt, dann kann das natürlich auch gegen Archer Sith gut sein, denn dann kann der auch, bevor die ersten Bogenschützen rauskommen, schon was anrichten. Man-at-Arms würde ich hier hauptsächlich gegen Kavallerie-Zivilisationen empfehlen, weil die Uptimes eben so schnell geworden sind. Da gegen Archer ist es schwierig mit Man-at-Arms geworden. Sehr, sehr schwierig. Noch mehr, als es das früher war. Dementsprechend würde ich das nicht machen, sondern dann eher sagen, gegen Archer verzichtet man eben auf diesen Bonus. Da müssen Wheelbarrow und Handcart kostenlos genug sein. Aber ja, wie du gesagt hast, das ist die übliche Eröffnung mit den Wikingern. Ich würde mit denen eigentlich immer entweder Drush oder Man-at-Arms in irgendwas anderes, und mit irgendwas anderes meine ich Archer, reinspielen. Mhm. Ich glaube, ansonsten ergibt für die Wikinger auch nicht viel Sinn. Auf sehr weitläufigen Maps kann man mal noch Scouts into Archer spielen, das geht auch. Die Nahrungswirtschaft gibt das ja auch ziemlich leicht her mit denen. Man braucht dann ja nicht mal so ganz so viele Felder wie mit anderen Sifs, um Scouts zu bauen und dann auch den Tech-Switch zu machen. Insofern sollte man das auch im Hinterkopf haben, dass das geht, wenn man eben irgendwie auf einer Map gelandet ist, wo man am Anfang sehr große Distanzen zu überbrücken hat. Aber letztlich läuft es dann eben doch immer auf die Archer-Line hinaus. Außer vielleicht jetzt in Teamgames auf irgendwelchen geschlossenen Karten oder auch im 1v1 auf geschlossenen Karten. Wobei, wenn man im 1v1 auf geschlossenen Karten mit Vikings über Armeekompositionen reden muss, dann ist, glaube ich, sowieso schon vorbei. Deswegen, ja, ich glaube, der größte Anwendungsbereich für diesen HP-Bonus der Wikinger ist wahrscheinlich entweder im Kampf gegen andere Siths, die auf Infanterie angewiesen sind. Goten zum Beispiel. Hier sehen natürlich Wikinger auf einmal sehr gut aus im Late-Game.
Mhm.
Oder aber für Team-Games, wo dann ja auch teilweise mal Infanterie gefragt sein kann auf geschlossenen Maps. Und man muss auch sagen, auch hier haben Wikinger gerade auf den Maps, wo es um Pop-Effizienz geht, halt nichts zu bieten einfach. Sie haben noch ihre Champions, aber auch da kommt es halt super drauf an, was der Gegner spielt, ob die irgendwie nützlich sind. Und ansonsten, ja, wie gesagt, nicht mal Siege Onager. Man kann dann vielleicht noch normale Onager spielen. Siege Engineers haben sie ja immerhin. Aber trotzdem, sobald es in Post-Imp geht und dieser Arbalest Power Spike einmal überwunden ist von der Gegnerseite, dann sind Wikinger mehr oder weniger aus dem Spiel raus.
Mhm. Was umgekehrt bedeutet, eigentlich müssen die Wikinger ultra aggressiv spielen. Gerade zu Beginn dieser zwei Power Spikes dann, also Anfang Castle Age, Anfang Imperialzeit, um das auszunutzen und den Gegner daran zu hindern, am Ende einfach besser dazustehen mit besseren Einheiten. Passt ja wiederum irgendwie zur Identität dieser Zivilisation.
Einmal reinrennen, bis das plündern und wieder gehen. Und ich glaube, mit Wikingern ist vor allem dieser Wiedergehen-Aspekt sehr wichtig, dass man versucht, die Armee am Leben zu halten und dann den nächsten Powerspike mit eben einer noch größeren Armee auszunutzen. Also in der Feudalzeit kann man sich mal so das eine oder andere kleine Scharmützel liefern und sollte dann aber versuchen, dass man die Eco absichert daheim, schnell ins Castle Age kommt und auf dem Weg dahin eben die Bogenschützen sammelt. Und in Richtung Castle Age geht man mit denen nach vorne, kommt im Optimalfall mit Upgrades an und kann, solange der Gegner noch nicht in der Ritterzeit angekommen ist, ein bisschen Schaden machen. Und sobald er das aber getan hat, und man merkt, der wird gleich Armee haben, um sich richtig zu verteidigen, um auch was von mir töten zu können, gerade sowas wie Mangen, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, sich wieder zurückzuziehen und den nächsten Power Spike abzuwarten.
So sieht's aus. Andererseits, ein bisschen anders sieht das aus, wenn man die Wikinger auf Wasser verfrachtet. Dort werden sie je nach Map zu einer absolut starken Zivilisation oder zu einer grauenhaft schlechten Zivilisation. Und auch das hängt wieder an ihrem Tech-Tree. Denn was sie besonders macht, sind ihre Schiffe. Einerseits verfügen sie ab der Ritterzeit über ihre Unique-Unit, die Longboats.
Langboote, Drachenschiffe.
Drachenschiffe, echt?
Ich glaube,
Langschiffe. Nein, die heißen einfach Langschiffe.
Ich glaube, ich habe irgendwo auch mal Drachenboote oder sowas gelesen. Aber es kann auch sein, dass das eine alte Age of Empires Version war. Ich bin
mir nicht mehr sicher. Das kann sein. Aber es würde Sinn ergeben, weil vorne doch dieses schöne Drachengeschnitze ist. Da.
Ja, ja, eben.
Ja. Naja, jedenfalls ihre wundervollen Langschiffe. Und diese Langschiffe sind saustark. Die feuern unfassbar schnell, die haben viel Angriff und die sind auch gut zu manövrieren und sie stacken. Ganz wunderbar, was gleichzeitig toll und auch katastrophal sein muss, wenn da irgendwas schief geht. Sie kontern Galeeren unfassbar gut. Galeeren haben keine Chance gegen Langschiffe, außer in absoluter Überzahl. Andererseits haben sie keine Feuerschiffe. Und damit meine ich überhaupt gar keine, schon in der Feudalzeit nicht. Was auf vielen Karten, in denen die Gewässer klein sind, schrecklich ist. Denn auf kleinen Gewässern werden Feuergaleeren immer gegen normale Galeeren gewinnen, sodass die Wikinger eigentlich erst so richtig ab der Ritterzeit irgendwie ans Wasser kommen und auch dann nur mit einem Sneak-Dock, wenn sie ganz viele Langschiffe hochkriegen. Das soll heißen, Wikinger sind auf dem Papier zwar eine super Wasserschiff, aber damit ist gemeint wirklich nur bei großen Gewässern. Team Islands, Baltic, solche Maps, wo sie lang manövrieren können und von Anfang an Galley-Openings sinnvoll sind.
Ja, das macht ja die Wikinger auf manchen dieser Karten super stark, auf anderen super schlecht. Das hast du ja auch schon beschrieben. Ich finde, gerade in Teamgames ergibt es sehr viel Sinn, auf so Wasserkarten einen Wikinger zu haben, weil man in Teamgames ja sowieso mit mindestens einem von Anfang an Galleys spielt und dann ist es natürlich super, wenn das ein Wikinger machen kann, der sie günstiger kriegt. Und dann haben wir noch diesen wunderbaren Teambonus dabei, dass Docks 15% weniger kosten. Das heißt, im Teamgame ein Wikinger ergibt sehr viel Sinn und im 1v1 hast du ja gerade so die Kartentypen schon beschrieben. Gerade sowas wie Baltic oder Mediterranean finde ich sehr gut für Wikinger, weil man hier auf der einen Seite den Platz zu manövrieren hat bei der Mitte. Und andererseits aber auch, gerade auf Baltic, diese Ränder so schmal sind, dass man die sehr leicht zuwallen kann. Und dann tut auf einmal den Wikingern ihre fehlende Mobilität auch nicht mehr so sehr weh.
Mhm. Und dann haben sie ja noch ihren eigenen Zivilisationsbonus, der ihre Schiffe nochmal sehr interessant macht. Und der sorgt dafür, dass die ab der Feudalzeit günstigere Schiffe haben. 15% in der Feudalzeit, genauso in der Ritterzeit und minus 20%, also 20%ige Vergünstigung in der Imperialzeit. Das trifft genau den Kern, wie die Wikinger halt auch gerne auf Wasser spielen, also Massen anhäufen. Nicht so kleine Ponds, wo man ein paar Fireships und ein paar Demos bauen würde, sondern wo es um die große, große Masse geht, weil diese Kostenersparnisse natürlich mit steigender Anzahl besonders relevant werden. Wer gerne Wassermaps spielt, weiß, wie tight diese Build-Orders sind, wie extrem man die auch spielt. Das war noch vor den ganzen Titan-extremen Build-Orders of Arabia, war das eigentlich so eine der einzigen Maps, wo man die Eco richtig krass umgelagert hatte. Und dann halt, sobald man hochklickt, mehr oder weniger alles auf Gold und auf Holz schickt und so gut wie keine Nahrung mehr sammelt. Nur um sich dann aus möglichst vielen Häfen diese recht teuren Einheiten, wie es die Schiffe sind, leisten zu können. Und die Wikinger hatten da schon immer den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Kostenersparnisse einfach mehr Schiffe produzieren konnten. Und dieser Vorteil ist gigantisch auf großen, offenen Wasserkarten. Er ist eingeschränkt dadurch, dass nur Galeeren gebaut werden können. Aber ich finde halt, in der Imperialzeit 20% schneller Kriegsschiffe produzieren zu können, ist episch geil. Und auf dieser Karte ist das kostenlose Schubkarren und Handkarren gratis Upgrade. Unfassbar gut, weil das passt so gut in diese Vergünstigung. Vergünstigt heißt ja auch, du produzierst mehr. Mehr produzieren heißt bei günstigem Preis dennoch mehr Ressourcenausgaben. Und dafür brauchst du einfach diese Wirtschaft, die die Wikinger mit diesen kostenlosen Upgrades bekommen. Da spielt das so richtig Hand in Hand. Ich finde viel mehr oder viel natürlicher oder organischer, als es das auf Landkarten tut.
Ja, das setzt halt auf den Wasserkarten weniger Eco-Umverteilung voraus, denn man spielt ja eh immer die gleichen Einheiten und die brauchen immer das Gleiche. Ich finde es vor allem deswegen für die Wasserkarten einen witzigen Bonus, weil man ja so viele Wills auf Holz hat und die Woodlines einfach vor denen verschwinden, dass man damit Lumbercamps bauen gar nicht hinterherkommt. Und wenn die dann ein bisschen mehr tragen und schneller laufen, dann ist das auch sehr hilfreich.
Mhm. Musst du seltener Lumbercamps refreshen. Und ja, gleichzeitig irgendwie auch schneller, also wer weiß.
Du kennst mich, ich mach das ganz grundsätzlich nicht. Eine ja, Woodline, ein Lumbercamp muss reichen. Wahrscheinlich mag ich deswegen Wikinger so gern.
Vielleicht, ja. Aber also Langschiffe sind doch die Einheit, die, glaube ich, die meiste eine der Einheiten, die am meisten Befriedigung aus uns schenken können. Ich kann nicht mehr reden, wenn man sie denn tatsächlich steuert. Und umgekehrt extrem frustrierend sein kann, gegen sie zu spielen, wenn sie mal diese kritische Masse angehäuft haben. Und ich glaube, ein Hauptargument warum die Langschiffe so toll zu spielen ist, sind tatsächlich, dass sie nicht so schwerfällig sind, wie es ja die Galleys sind, sobald man das Galley-Upgrade gemacht hat in der Ritterzeit. Also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die sagen, Galleys in der Feudalzeit machen noch echt Spaß und dann machst du dir das War-Galley-Upgrade, damit die stärker sind und plötzlich fühlen die sich an wie so Schildkröten. Und dann kämpfst du gegen diese langen Schiffe von den Wikingern, die sich richtig toll, die fühlen sich noch besser an als die Feudal Galleys und sind toll zu Micron. Und da hat man einfach gar keine Lust dagegen zu spielen.
Ja, der große Unterschied ist halt, dass War Galleys im Vergleich zu Galleys nicht mehr stacken können. Und Longboards können das. Und dann können die einfach viel besser mal um Kurven fahren, weil die nicht aneinander vorbei rammen und rutschen, sondern die fahren halt einfach durcheinander durch. Und das Schöne dabei ist auch immer, man sieht nie, wie viele Longboards gerade an einer Stelle stehen. Also da hat man oftmals Kämpfe und denkt sich so, ah ja, das hier sind so 50 Wargallies und das hier sieht nach 3 Longboards aus oder sowas. Und dann schießen die eine Minute aufeinander und da stehen so gefühlt immer noch 3 Longboards. Dabei sind da schon 20 gesunken, aber man sieht einfach nicht, wie viel da immer drin ist. Das macht die Kämpfe sehr schwer abzuschätzen.
Ja.
Und ja, Longboards sind halt auch noch ein bisschen schneller als die Wargallies. Sorgt einfach dafür, dass man, wenn man den bisschen Micro, ständig gute Kämpfe bekommt. Vor allem aber auch dann gegen die Einheit, die ja die Wikinger nicht haben, die Feuerschiffe. Auch hier sind natürlich die Longboards schneller und die Feuerschiffe müssen näher ran. Das ist halt super frustrierend, wenn man irgendwie selber Feudal gespielt hat, mit so ein paar Feuergallies dann unterwegs ist. Und der Wikinger hat es auch mit seinem Fast Castle geschafft, ein paar Longboards rauszukriegen. Die holt man halt niemals ein.
Och, da jetzt kommen so ganze Erinnerungen an früher. 2v2 Team Islands, als die Meta noch nicht Landing war.
Ja.
Erinnerst du dich noch? Da haben wir echt gerne auch Team Islands gespielt. Und du warst immer der Wikinger von uns beiden, wenn wir Wikinger spielen konnten. Und du hast ganze Spiele gedreht, nur dadurch, dass du in der Ritterzeit dann einfach eine gewisse Masse an Longboards anhäufen konntest. Und du konntest dann plötzlich 2 Gegner aufräumen. Ich erinnere mich daran noch so gut. Das waren tolle Zeiten.
Ja, es ist halt auch eine legitime Strategie tatsächlich, einfach zu Fast Castlen auf Wassermaps mit den Wikingern. Dann entweder muss man die Docks wohin stellen, wo gerade kein Gegner ist und hoffen, dass sie auch nicht gefunden werden, bis die ersten Longboards raus sind. Oder man geht halt auf Stein und baut direkt eine Burg dahinter. Aber gerade so im 3 gegen 3 auch, dann ein Wikinger als Pocket, der einfach nur fast castelt, ist unfassbar stark. Weil man natürlich dank der Eco-Upgrades, der kostenlosen, gute Uptimes hinbekommt, trotzdem eine solide Wirtschaft dahinter hat und dann direkt die Longboards zu produzieren, ist super. Weil wenn man das mit Backdocks gemacht hat, dann ist es oftmals, selbst wenn von den Gegnern alle 3 auf Wasser sind, für die kaum möglich, mit den ersten Schiffen überhaupt dahinter zu fahren, an den Teammates vorbei, bis man die ersten Longboards raus hat.
Ach gut, aber ich glaube, dann haben wir sie auf Wasser eigentlich auch ganz gut charakterisiert, oder?
Ich denke auch, ja. Zu bemerken ist halt auch noch, die Wikinger haben tatsächlich Elite Cannon Galleon, obwohl sie keine Bombard Cannons haben. Das wurde ihnen geschenkt hier, die Elite Cannon Galleons. Durften sie auch behalten, haben stattdessen keine Tromonen bekommen. Finde ich gut. Ich glaube, das hätte ihnen sehr weh getan.
Wenn ihnen die Cannon Galleons weggenommen worden wären, meinst du?
Ja,
ich glaube auch. Wobei ich muss sagen, ich habe letztens mal einfach aus Neugierde ein Spiel gegen die KI gemacht und bin auf Wasser halt auf Dromonen gegangen, weil ich die halt einfach mal ausprobieren wollte. Ich habe die ja bis heute nicht wirklich benutzt.
Ich auch nicht, noch nie. Ich habe noch nie eine, ich hätte in der Hand gesagt, beinahe. In der Hand gehabt, gesagt beinahe, unter der Maus gehabt. Ich hatte noch nie eine Dromone im Spiel tatsächlich.
Ich hab's jetzt gemacht und es hat einen heiden Spaß gemacht. Dromonen sind mega stark gegen Gebäude. Ich habe mit Dromonen Castles kaputt gemacht.
Aber machen die nicht weniger Gebäudeschaden als so eine Cannon Galleon?
Ja, aber sie schießen auch schneller.
Ah.
Zumindest kam es mir so vor. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt stärker sind oder besser sind. Ich bezweifle es auch. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Dromonen sind eine geile Einheit. Ich bin froh, dass es sie im Spiel gibt jetzt.
Okay, halten wir das mal so fest.
Die sind so ein bisschen wie die Missionare der Spanier. Die werden ja auch nicht genutzt und sind trotzdem eine coole Einheit.
Eines haben wir noch vergessen, um die Wikinger auf Wasser zu charakterisieren. Und zwar auch wieder für Teamgames. Und zwar kann man mit den Wikingern, und das haben wir auch damals gerne gemacht, im Team natürlich ein ganz besonderes Landing spielen. Denn eine andere Zivilisation, die im Team sehr beliebt ist, sind ja die Italiener. Und Wenn man dann mit den Wikingern landet, baut ein paar Baracken, hat man auf einmal eine Imperialzeiteinheit, die man nicht upgraden muss mit den Condottieri. Und die haben auch noch plus 20 HP obendrauf, plus 20%. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm für das eigene Team.
Auch damit hast du uns das ein oder andere Spiel gewonnen.
Ja.
Ach ja. Jetzt habe ich Lust auf Oldschool Team Island.
Es ist gerade im Mappool tatsächlich. Wenn du Lust hast, gegen Sito und wen hatten wir letztens?
Fire
oder Hera zu spielen, können wir gerne ins Tupi-Tu gehen.
Passt schon, würde ich sagen. Okay. Lass uns weiterreden. Wofür sind die Wikinger noch bekannt? Für ihre Musik. Magst du die Wikinger-Musik?
Ich habe sie nicht vor Augen im Ohr.
Was? Du magst keinen Ragnarok?
Was? Oh nein.
Ich wollte eigentlich wo ganz anders hinkommen. Ich weiß nicht, wie das jetzt entstanden ist. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich sagen, dass sie noch eine andere coole Einheit haben.
Hast du jetzt den Intro-Gag, den du verworfen hast, einfach bei Minute 30 noch eingeworfen?
Nein, in meinem Kopf wollte ich irgendwie eine Überleitung zu den Berserkern machen. Und dann habe ich gedacht, oh, kriegst du irgendwas mit Ragnarok hin? Moment, Ragnarok, Musik? Und
dann okay, ist es schon rausgekommen. War nicht schlecht. Ich dachte, du wolltest auf die Intro-Musik oder sowas hinaus.
Ach so, nee, ich habe mir da keine Gedanken mehr gemacht. Lassen wir das. Die Berserker sind eine Einheit, die mich regelmäßig enttäuscht und die ich eigentlich total cool finden will, weil ich Häger mag. Ich möchte kurz sagen, warum mich die Berserker enttäuschen. Die haben in Kombination mit ihrer Spezialtechnologie eine interessante Rolle. Sie sind Infanterie und sie kontern Infanterie. Und sie kontern in der Theorie auch Kavallerie, wenn man die Spezialtechnologie erforscht, die einen Bonusschaden gegen Kavallerie gibt. Sprechen wir gleich noch drüber. Die Berserker sind für mich auch eine Einheit, die aber nicht nur gegen diese zwei Einheitentypen kämpfen sollte, sondern allem voran eigentlich plündern und brandschatzen sollte, wie Häger. Das heißt, sie soll in die Wirtschaft des Gegners gehen und alles vernichten, was dort steht. Und sie sind ja auch gut gegen Villager. Das Problem ist nur, die verstecken sich dann im TC und töten sie alle. Allesamt. Berserker halten irgendwie nichts aus gegen Towncenter. Und das finde ich sehr frustrierend.
Ja, und man muss sagen, Berserker sind gar nicht mal besonders teuer eigentlich. Sind eine der günstigsten Unique Units im Spiel. Aber sie kosten halt trotzdem noch Gold und einfach so Gold in Towncenter reinzuwerfen. Das ist dann eben doch nicht so toll. Zumal diese Einheit auch gar nicht mal so viel HP hat. Sie haben 54 HP, da kommen nochmal 20% vom Zivilisationsbonus obendrauf. Aber die haben dann auch nicht besonders viel Rüstung. Das heißt, gerade mit ihrer 1er Pierce Armor sterben die doch noch sehr schnell gegen Beschuss. Und es ist einfach ja eine Raiding-Einheit, die sehr gut im Töten ist, aber nicht sehr gut darin, selbst was auszuhalten. Und eigentlich möchte man ja so einen Kompromiss davon haben, wenn man raidet, bis hin sogar eigentlich eher dahingehend, dass die Einheit vor allem viel selbst aushalten soll, um die gegnerische Wirtschaft auch möglichst lange zu idlen, selbst wenn man vielleicht gar nicht so viele Villager getötet bekommt. Man möchte ja auch dafür sorgen, dass sich der Gegner darum kümmern muss, vielleicht ein paar Einheiten von vorne abzieht. Da ist oftmals ja das Villager-Töten sogar gar nicht mal so sehr vordergründig. Denn wenn die stattdessen ins Towncenter gehen müssen, ist ja genauso gut. Und bei den Berserkern ist halt das Problem, wenn ein Gegner das rechtzeitig merkt und schickt sie tatsächlich dann in Sicherheit, dann ist der Raid sehr schnell erledigt. Das ist nicht, was man haben möchte. Deswegen ist das oftmals ein bisschen schwierig. Also wenn man mit Berserkern raidet, kann das sehr effektiv sein. Aber man muss auch sehr gut auf die aufpassen, dass sie eben nicht den Villagern hinterher unter die Towncenter und Burgen und Türme rennen, sondern dann muss man sie vielleicht einfach wieder abziehen und später wiederkommen. Etwas, was wir vorhin schon mal hatten. Das zieht sich so ein bisschen durch. Vielleicht ist die Zivilisation noch besser durchdacht, als wir das uns vorgestellt haben. Und dieses Kurs plündern, reinrennen und wieder verschwinden, das haben die Entwickler sich einfach beim kompletten Balancing gedacht.
Ja, das kann gut sein, aber leider entspricht das einem anderen Entwurf des Raidens, als es in Age of Empires der Fall ist. Ja. Normalerweise will man dauerhaft dort bleiben und nicht immer wieder abhauen. Und
vor allem sich nicht drum kümmern müssen. Also ich sage ja immer wieder, mein Late Game ist im Optimalfall einfach, ich baue Lightcav oder Husare und der Sammelpunkt ist irgendwo und ich gucke diese Einheit zwischen Rekrutierungsgebäude und ihrem Bestimmungsort im Optimalfall nicht an.
Und ich sag's dir immer wieder, du würdest nochmal 100 Elo mehr haben, mindestens, wenn du das so machst wie ich, Pleb, dass du einfach mal deinen Produktionsgebäuden Nummern zuweist und die in unterschiedliche Richtung schickst.
Das wäre ja unfair den anderen gegenüber.
Es sind so obvious Dinge, die so leicht sind und ausgerechnet das machst du dann nicht.
Ja,
aber gut, denn trotzdem weiß, was soll's.
Man muss ja irgendwo seine Grenzen setzen. Das Ding ist halt, meine APM ist relativ niedrig und ich, ja, meinen Produktionsgebäuden Zahlen zuweisen und mehr als ein Lumbercamp pro Woodline zu bauen, da habe ich gesagt, okay, die Sachen fallen halt unten weg, dafür kümmere ich mich um anderes. Und hey, das hat mich auch bis knapp 1800 getragen.
Okay. Also, hast du noch irgendwas zur Verteidigung der Berserker zu sagen?
Sie haben coole Schilder, die sind aus Holz und eine Axt.
Cool.
Und sie regenerieren sich, wenn sie nicht vorher niedergeschossen werden.
Stimmt. Du hast recht. Ja, ich bin ja absolut kein Freund von Regenerationsboni. Bei keiner Sif. Ich mag das nicht, weil ich finde immer, dass die Regenerierung sehr niedrig ist, diese Rate. Und diesen Bonus können halt echt nur gute Spieler ausnutzen. Ne? Die Schlechten haben nichts davon, weil deren Einheiten sterben einfach viel zu schnell. Ich finde deswegen Boni, die direkten Bonus geben, der instant sofort funktioniert wie ein Attack-Bonus oder ein Rüstungsbonus, viel, viel besser. Die Berserker sind halt auch noch eine Einheit mit relativ wenig Lebenspunkten, was die Lebensregeneration einerseits natürlich umso bedeutender macht und andererseits aber umso unwahrscheinlicher macht, dass die überhaupt überleben, um sich regenerieren zu können. Ja. Aber auch das wieder passt perfekt in diese Storyline der plündernden Einheit, ne? Dass du reinrennst, Schaden machst und dann weggehst.
Genau. Also das ist ja auch etwas, was vor kurzem erst geändert wurde. Das war ja früher eine Unique Tech, dass sie sich überhaupt regeneriert haben. Und jetzt haben sie das einfach so bekommen. Ja, und ich glaube, es hat tatsächlich keinen großen Unterschied gemacht. Also die Unique Tech wurde im Grunde nie erforscht und jetzt, wie du auch gesagt hast, sterben sie halt meistens, bevor sie sich überhaupt regenerieren können. Und die Berserker sind halt auch bei den Pros anders als jetzt irgendwie Kavallerie von den Georgiern, die sich regeneriert, oder die Feuerschiffe oder generell ja Schiffe von den Bengalis. Keine Einheit, die man dann aus dem Kampf nochmal rausmicro. Dafür sind die zu billig, dafür benutzt man die einfach auf eine andere Art. Meistens auch an einem Punkt im Spiel, wo es auf die einzelne Einheit gar nicht mal so sehr einkommt. Ich glaube, das ist eher Glück, ob man jetzt mal von dem Bonus zufällig was hat.
Ja, ja. Ach, ich werde nie freut davon. Genauso wie das Heilen der Mönche. Für mich ist das immer so ein Immersionsbruch. Nicht, dass ich jetzt groß Immersion bei diesem Spiel hätte. Aber ich empfinde das immer noch als eins der realistischeren RTS, weil es halt mit realen historischen Figuren und Waffen und sowas ist. Es ist jetzt kein fliegendes Alien-Monster und so. Und dann steht da der Mönch und der kann den gut zusprechen, dann heilen die sich. Und da gibt's auch noch dieses Glitzergeräusch, ne? Da fehlt nur noch My Little Pony, das da nebenher schwebt. Ich finde, das passt nicht ins Spiel. Ich fände es viel cooler, wenn Einheiten sich nicht heilen können. Auch nicht in Gebäuden. Maximal in Gebäuden. Aber auch nicht mal das, sodass du viel mehr darauf aufpassen musst und dir mehr überlegst, was du tust.
Wie wäre es mit einer Zivilisation, die ein Feldlazarett bauen kann, ha?
Oh Gott. Ein Feldlazarett, was? Okay. Was sind wir denn hier gelandet? Als nächstes gibt's dann noch irgendwie das Telekommunikationscenter. Und weißt du, wie die da miteinander sprechen?
Huh?
Im Norse Code. Den habe ich mir nicht ausgedacht, den hatte ich mir vorher rausgesucht.
Oh, schade. Oh, ich war gerade sehr beeindruckt tatsächlich.
Nein, nein, leider nein. Aber er ist trotzdem gut,
ja,
ne?
Ja, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht.
Oh Mann, ey. Okay, so, auf unserem Zettel haben wir jetzt noch die Spezialtechnologien. Die sollten wir nochmal ausführen. Lass uns direkt über den Stammesführer sprechen, die Ritterzeittechnologie, weil wir ja gerade noch beim Berserker waren und er ja auch davon getroffen wird. Ich möchte dazu folgende Anekdote erzählen. Ah nee, erstmal erkläre ich, was es ist. Also diese Technologie, wie man sie erforscht, sorgt dafür, dass Infanterieeinheiten Bonusschaden gegen Kavallerie machen und dass Gold generiert wird. Hier sind wir wieder beim Plünderthema. Wenn Dorfbewohner oder Tradecocks oder Marktkarren sowie Mönche getötet werden. Also die rauben sozusagen beim Töten. Ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Wie bei allen Einheiten, die so Gold generieren, ist es aber auch nicht komplett insignifikant. Aber jetzt möchte ich eine Anekdote erzählen. Wir hatten gerade erst ein Teamspiel gehabt, du und ich. Und ich habe die Wikinger gespielt, weil ich dachte, hey, komm, wir machen ja bald den Podcast, müssen noch mal ein Gefühl für die kriegen. Und wir waren in der Situation, dass wir, ich glaube, gegen Double Calf gespielt hatten. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall gegen viel Kavallerie. Und ich stand da mit meiner Burg. Ich habe sie schön stolz errichtet und dachte, Felix, soll ich nicht auf Berserker gehen und die Unique Tech erforschen? Und du so mit total dem deprimierten Tonfall. Keine gute Idee. Und ich habe mich so gefreut. Und dann sollte ich auf Pikes gehen. Auf Pikes.
Tut mir leid, dass ich so langweilig bin.
Ja, aber was war denn der Grund dafür, dass du mir davon abgeraten hast?
Na, dass die Unique Tech halt plus 5 Angriff gibt auf den Berserker drauf, der 12 Standard Attack hat. Damit sind wir dann bei 17. Und wenn wir das mit unseren Kollegen Pikes vergleichen, die haben halt standardmäßig alleine schon plus 22 Bonus gegen Kavallerie. Und da kommt nochmal der Standardangriff drauf. Und sie kosten dich kein Gold. Ja.
Das ist es halt. Ich finde, das Goldargument wiegt da am allerschwersten sogar noch. Weil bei den Berserkern kannst du immer noch sagen, wenn du dich stärker machst und es halt super signifikant wäre, dann hast du ja so etwas wie eine Raiding-Einheit und halt deutlich mehr Damage-Output, der nicht Bonusschaden ist. Das Ding ist, es lohnt sich halt einfach nicht. Pikes sind so viel kosteneffizienter, was das angeht. Und dann gibst du, wäre jetzt mein Gefühl gewesen, dein Gold lieber für Siege aus.
Ja, also in der Imperialzeit sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus, weil ja den Wikingern das Help-Upgrade fehlt. Das heißt, hier kriegt man ja nochmal plus 2 Angriff auf die Berserker auch durch das Elite-Upgrade. Die bekommen natürlich Pikes nicht mehr aus drauf. Naja, das Ding ist, da ja die Pikes so einen geringen Base-Damage haben, die haben ja nur 4. Und dein Elite-Berserker hat 14 Base Damage. Das heißt, ein ganz großer Teil von diesen 22 Bonusschaden wird ja schon wieder ausgeglichen durch diesen höheren Base Damage. Das Help Upgrade würde jetzt nochmal so einen gewaltigen Unterschied machen, weil das ist ja ein plus 32 Bonus gegenüber den 22 von vorher, dass man da auf jeden Fall auch wieder sagen würde, okay, dann in der Imperialzeit auf jeden Fall Helps, haben aber die Wikinger nicht. Dann muss man sich eben überlegen, ob vielleicht der Berserker, der eben auch noch gegen anderes Schaden macht, nicht nur gegen Kavallerie, dann auf einmal die bessere Alternative ist. Wobei, auch hier zu bedenken, auch Pikes sind Infanterie. Das heißt, auch bei Pikes musst du eigentlich diesen Bonus-Damage gegen Kavallerie nochmal draufrechnen.
Ja, genau. Na gut, es ist ein Rechenspiel und ich glaube, entscheidend ist, ob du mit den Berserkern auch anderweitig noch Schaden anrichten wirst. Ich find's trotzdem schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ob jetzt Berserker Chevaliere töten können, ne? Oder also Elite-Berserker Chevaliere töten können.
In One
auf keinen Fall. Aber machen sie das kosteneffizient? Vielleicht. Problem ist nur, du musst Berserker aus der Burg bauen. Schaffst du das denn, kosteneffiziente Trades zu kriegen, wo du eine gute Überzahl von Berserkern hast gegenüber einer Einheit, die seit der Ritterzeit der Gegner spammen kann? Das wage ich zu bezweifeln. Plus, die sind halt immer noch schneller. Also da gilt so ein bisschen das Problem wie mit vielen langsamen Einheiten. Die Schnelle kann sich halt aussuchen, wann und wo gekämpft wird.
Ja. Fändest du eigentlich, dass Wikinger irgendwie zu stark wären, wenn sie das Help-Upgrade hätten? Ich meine, es wären halt Helps mit mehr HP. Und meine Güte, 37 statt 32 Bonusschaden gegen Kavallerie.
Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde aber auch nicht, dass sie zu stark werden, wenn sie Bombard-Cannon dazu kriegen würden.
Ja.
Nö. Normalerweise, wenn ich an Wikinger und ihre Late-Game-Komposition denke, dann denke ich an Arps und Pikes. Und wenn ich mir da jetzt statt Pikes Helps vorstelle, sehe ich nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht in dieser Form der Kombination.
Ich glaube halt, ein Help-Siege-Push mit Helps, die mehr HP haben, der wäre stark.
Wäre es das, die Helps im Help-Siege-Push sind dazu da, den Siege zu schützen, indem dass die Scouts die nicht wegsnipen können, da macht doch der HP-Bonus genau gar keinen Unterschied.
Naja, es ist ja ein Szenario in dem Fall, wo du ein Imp dann in die gegnerische Basis reinrennst, da kommt er mehr als Scouts auf dich zu. Und ich glaube, dann kann es schon einen Unterschied machen, ob die ja nochmal irgendwie dann 20% mehr HP obendrauf haben. Aber ja, ich weiß nicht, ob es einen Riesenunterschied macht. Deswegen frage ich mich ein bisschen, warum die dieses Upgrade nicht haben. Also es wäre meiner Meinung nach tatsächlich weniger bedeutsam als beim Wombat kennen, denen zu geben. Also weit weniger bedeutsam.
Echt? Oh, krass. Also, ich habe mich immer gefragt, ob die Wiki nicht einfach kostenlos Arsen, Brandstiftung bekommen sollten.
Oh, das wäre auch
zu dem cool, passen.
Ja.
Ne? Und das wäre halt für sowas wie Ritterzeit, keine Ahnung, Infanterie-Pushes in der Ritterzeit halt geil. Ich weiß nicht, ob das overpowered wäre.
Ja, das wäre witzig. Ich glaube, das wär sehr gut, um denen noch ein bisschen Identität zu geben. Ja, und dann den zweiten Teil von der Unique Tech, dass sie ein bisschen Gold bekommen für Trade Cards und Villager, die sie töten. Ja, ist nett, aber...
Das ist doch was für Teamgames, oder? Würde ich mal behaupten, wo es halt sein kann, dass du halt wirklich in Infanterie-Spam gehst und den Gegner mit Infanterie kaputt tradest. Vielleicht ist es auch ein direktes gegen Goten-Ding, weil du da am ehesten die Verlegenheit kommst, das zu tun. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, in Teamgames passiert es halt schon eher mal, dass du Trade-Einheiten halt töten kannst und Dorfbewohner halt mit Infanterie tötest, oder?
Aber hast du mal gesehen, wie ineffizient Kavallerie alleine schon Trade tötet? Hast du dir das mal mit Infanterie vorgestellt?
Also mit Kavallerie kenne ich das. Mit Infanterie, ich nehme mal an, da soll es halt mehr um die Berserker gehen. Und ich weiß nicht, wie schnell. Die haben ja
relativ hohen Schaden. Aber die sind ja immer noch langsamer als Kavallerie. Und selbst Paladiner oder sowas laufen ja so einem Trade-Card fünfmal über die komplette Strecke hinterher, bis die das irgendwann mal kaputt gekriegt haben.
Ja, einzelne, das stimmt. Aber wenn du das in der Gruppe machst, geht das eigentlich. Das Problem bei Kavallerie ist immer, dass die sich gegenseitig in den Weg gehen und dann stolpern und dann immer weiter hinterherrennen müssen. Ich glaube, Infanterie hat dieses Problem nicht so.
Ja, schon.
Weiß ich nicht. Zu wenig Erfahrung mit. Ich habe noch nie mit Infanterie versucht, Trades zu töten, insofern.
Ja, also ich glaube, dieser Bonus ist tatsächlich sekundär. Man erforscht es jetzt nicht dafür, sondern für den Bonusschaden. Nee. Und ich glaube, dann ist es halt einfach nett, das zu haben. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich es dafür erforschen würde. Denn ich glaube, an dem Punkt, gerade in Teamgames oder so, wo man es mal geschafft hat, mit Infanterie in gegnerischen Trade durchzubrechen, ist man wahrscheinlich nicht mehr auf dieses bisschen extra Gold angewiesen. Dann ist das Spiel eigentlich vorbei.
Überhaupt nicht.
Und du hast eh Gold ohne Ende. Nein.
Ja, und es hat auch einen Grund, warum, was weiß ich, zum Beispiel die Kashyyyks ja diesen Bonus einfach als Teil ihrer Einheit haben, ohne dass man das erforscht.
Ja, so und jetzt kommen wir dann zur Imperialzeit Unique Tech. Die ist ja auch neu geändert worden mit all den Sachen, über die wir ja schon gesprochen haben, was ja sich verändert hat bei den Wikingern. Boxveigar. Der.
Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder getan.
Ach, das bleibt drin.
Nein. Ja, sprich weiter.
Gibt der Archerline und auch den Longboards +1 Angriff. Bei den Longboards ist das ganz interessant. Die wurden genervt gewissermaßen mit diesem Patch, indem sie den Angriff so verloren haben. Und mit Boxveigar ist man eben wieder so weit wie früher. Und die Archer-Line hat ja vor einer ganzen Weile schon Thumbwing verloren und jetzt bekommen sie eben im Ausgleich dafür mehr Angriff obendrauf. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, ob das jetzt ein guter Tausch ist. Und wie immer in Age of Empires ist die Antwort darauf wohl, es kommt drauf an. Und zwar darauf, gegen was man kämpft. Denn gegen gegnerische Archer ist, glaube ich, Thumbwing viel stärker, wenn man die präzise trifft, wenn man ein bisschen schneller schießt und einfach die Archer-Masse schneller dezimieren kann. Da kommt es auf diese einzelnen Schadenspunkte weniger an, weil man ja sowieso immer versucht zu one-shotten. Aber ich glaube, gegen gut gerüstete Gegner, gerade gegen Kavallerie, da kann das einen großen Unterschied machen, diesen einen Schaden mehr hinzukriegen.
Ja, das ist genau so. Es war, als diese Änderung kam mit Boxveigar, war die große Diskussion, sind Wikinger jetzt plötzlich wieder spielbar? Die galten ja als geradezu unspielbar, nachdem sie Thumbring verloren hatten. Und dann war die erste Antwort, ja, gegen Kavallerie ist das jetzt geil. Und dann stellte sich heraus, ach, Moment mal, die Gegner spielen sowieso selten Kavallerie gegen Arps. Also ist es irgendwie auch wieder egal geworden.
Ja.
Ne? Also ein Kavallerie-Sith findet andere Antworten auf Arps als Kavallerie.
Genau, und wenn Kavallerie irgendwann die Antwort ist, ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so bedeutsam, weil gegen einen Haufen Paladine oder sowas macht dieser +1 mehr Schaden auch nicht einen Riesenunterschied.
Überhaupt nicht. Außerdem hast du doch Berserker, ne? Die machen noch Bonusschaden.
Oh, Kavallerie. Stimmt, ich habe vergessen. Ich bin gerade so negativ zu dieser Zivilisation. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, eigentlich mag ich Wikinger irgendwie, aber das ist wirklich dieses nostalgisch Verklärte aus meinen Anfangszeiten von Age of Empires. Mhm. Irgendwie haben sie es mir damals angetan. Und auch als sie jetzt diese Änderungen bekommen haben mit dem Boxveigar und so, wollte ich unbedingt mal wieder Wikinger spielen. Und dann habe ich es zweimal getan und hatte auch wieder genug gesehen. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gehabt. Und irgendwie ist das ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite soll es wohl so sein. Jetzt haben sie eben sehr gefestigt, wie manche andere Zivilisationen, auch eine bestimmte Rolle. Und diese Rolle sind eben größtenteils Wasserkarten. Aber ich hätte tatsächlich mal Lust, irgendwie in einem Teamgame auf einer weirden Map oder sowas mal wieder Wikinger zu spielen und dann mal ordentlich mit Box Vega ein bisschen Late Game zu haben. Einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Hatte ich noch nie.
Nichts an diesem Satz klingt auch nur im Ansatz gut für mich.
Okay, mit dir werde ich das nicht erleben. Ich habe es schon gemerkt.
Aber wenn wir das auf einer positiven Note enden wollen, dann können wir doch zumindest mal sagen, weil wir jetzt doch nicht über Empire Wars gesprochen haben, in Empire Wars haben Wikinger immer Score-Lead von Anfang an.
Ja,
und der wird nur größer.
Ja, durch Rebaro direkt von Anfang an. Sie waren ja auch damals overpowered. Ich glaube, sie waren ja von einem Red Bull Event oder sogar mehreren von vornherein komplett ausgeschlossen einfach. Haben dann ja auch.
Ja, oder Permaband, genau.
Ja, haben ja auch aufgrund dessen dann Thumbwing verloren, einfach weil sie in Empire Wars so overpowered waren. Ja. Zwei abschließende Bemerkungen und beide haben etwas mit Kavallerie zu tun, hätte ich noch zu machen, dann wäre ich, glaube ich, durch.
Okay, schieß los, bin gespannt.
Und zwar haben wir ja schon am Anfang festgestellt, Kavallerie bei den Wikingern ist schwierig, denen fehlen da Upgrades ohne Ende, aber sie haben halt eine gute Nahrungswirtschaft. Und in zwei Situationen oder vielmehr drei sogar, gibt es also Optionen, dann doch mal auf Kavallerie zu gehen. Die eine davon wäre, wenn ein Gegner im 1v1 schon durch eben genau den Power Spike am Anfang der Ritterzeit so weit zurückgedrängt wurde, dass er jetzt im Grunde nur noch hinter seinem Town Center so einen kleinen sicheren Bereich hat und man das Gefühl hat, es sieht jetzt eigentlich schon ziemlich gut aus für einen, aber man kann es eben nicht beenden, das Spiel, weil ein Gegner jetzt auf einmal ankommt und mit einem Siege Workshop und Mangen oder sowas versucht, einen zurückzupushen, dann war das früher für mich immer der Moment, wo ich gesagt habe, na gut, eigentlich möchte ich mir jetzt die andere Hälfte seiner Base nicht zurückgeben und es darauf anlegen, dass wir in einen Teil vom Spiel kommen, wo es für seine Sif dann wieder angenehmer wird. Da habe ich dann Knights gebaut, immer gerade einfach ein Defense-Upgrade draufgehauen, damit die nicht sofort gegen Pfeile sterben. Und versucht, die Belagerungswaffen so ein bisschen zurückzuhalten. Dann haben wir schon gesagt, Late Game super schwierig für die Wikinger. Berserker sind auch keine tolle Raiding-Einheit, gerade im 1v1, wo das Gold nicht unendlich ist. Hier, auch wenn sie schlecht sind, sollte man dran denken, die Nahrungswirtschaft der Wikinger ist echt ordentlich. Und man kann sich mit denen auch einen Lightcap-Spam tatsächlich leisten. Und wenn es nur zum Raiden sein soll, dann kann man eben doch noch auf die zurückgreifen. Auch wenn es nicht schön ist. Aber man sollte das nicht von vornherein ausschließen, nur weil es eben Wikinger-Lightcap ist. Und das dritte ist, das finde ich eigentlich besonders witzig immer, mit Wikingern ist man tatsächlich in Teamgames, wenn man sie zufällig in der Pocket bekommt, weniger aufgeschmissen, als man sich das denkt. Gerade so in den frühen Zeiten vom Spiel. Sie haben dann zwar kein Bloodlines, aber diese Nahrungswirtschaft. Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, wenn Wikinger gute Knights hätten, das wäre einfach komplett broken. Da könnte keine andere Sith mithalten. Und dadurch können die das, solange ihnen noch nicht auch noch das letzte Rüstungsupgrade fehlt, so ein bisschen durch Masse wettmachen, indem man einfach permanent, und das sollte eigentlich kein Problem sein, mehr Kavallerie aufs Feld bringt als die gegnerische Pocket, auch wenn sie eben schneller stirbt.
Ja, ich weiß, wir haben eine unterschiedliche Bewertung von dieser Technologie, aber ich finde die Tatsache, dass die keine Husbandry haben, unfassbar schlimm.
Ja, diese Technologie bewerten wir sehr unterschiedlich, das stimmt.
Das ist mein erster Klick.
Ja. Also gerade in Teamgames finde ich halt die Technologie sehr egal oftmals. Im 3 gegen 3 ist die wichtig, weil man da als Pocket viel hin und her rennt. Im 2v2 geht's so, aber wenn man da einmal mit dem Archer-Spieler zusammen ist, dann muss man sowieso immer auf den warten. Und ob man jetzt vor den Archern schneller auf- und abrennen kann als der Gegner, ist eigentlich auch egal.
Na, da ist das scheißegal.
Ja.
Das ist völlig egal. Aber es macht einen Unterschied, wie schnell du in der Eco deines Gegners rumreitest. Ob du jemanden, der dich versuchst, mit Helps oder sowas da irgendwie einzumangeln, ob du denen entkommst oder nicht. Das macht schon einen Riesenunterschied. Es macht auch einen Unterschied, ob du in einem 4v4, weil es auf deiner Seite super gut lief und auf der anderen Seite schrecklich lief, dann vielleicht einen Teil deiner Armee doch abspalten musst, um dort auszuhelfen. Und dann kommst du halt eher später an, als es vielleicht der Gegner tut.
Ich fand das schon hart. Aber das sind ja alles Situationen im Spiel, wo das Spiel schon so weit vorangeschritten ist, dass Wikinger sowieso schlecht aussehen. Deswegen würde ich sagen, dass es bis dahin relativ egal ist, weil man, bevor sowas relevant wird, dass eine Seite einfach im Sterben liegt und man drüben helfen muss oder sowas, bis dahin muss man eigentlich mit dieser Masse einen Gegner überwältigt haben, denn ansonsten ist zu befürchten, dass bald bei den Ersten die Imperialzeit ansteht und spätestens dann ist es halt vorbei für die Wikinger. Deswegen, ich möchte nur mitgeben, nicht komplett verzweifeln mit denen in der Pocket, man kann da was machen, man muss eben nur früh genug auf pure Masse gehen und versuchen, Gegner zu überwältigen, dann geht da was.
Ja, das ist ehrlicherweise, ich bin dir ganz dankbar dafür, dass du das sagst, weil das löst bei mir eine mentale Blockade. Wikinger in der Pocket oder auf massig Knights gehen zu wollen, ist also in meinem Kopf einfach ein Suizid. Aber du hast schon recht, also dann nutzt man halt wenigstens die Eco richtig aus. Ja,
ja, generell alle, die mit so Blockadenprobleme haben, einfach immer denken, immerhin nicht Traviden. Und dann sieht die Welt viel besser aus.
Wunderbar. Ihr Lieben, ich glaube, das war ein wundervolles Schlusswort. Zum Schluss vielleicht noch eine Bemerkung. Dieser Podcast erscheint am 14. November, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und einen Tag später erscheint für gewöhnlich unser Newsletter, immer Mitte des Monats. Falls ihr euch dafür noch nicht angemeldet habt, dann könnt ihr das noch tun, kostenlos. Vollgepackt mit interessanten Informationen zwischen monatlichen Updates in Sachen E-Sport. Wir erzählen ab und zu mal irgendwelche interessanten Geschichten. Für diesen Monat zum Beispiel habe ich mir ausgesucht, mal die neuen Unique Units genau unter die Lupe zu nehmen und habe da einen längeren Beitrag verfasst und. Und ihr könnt euch natürlich auch jederzeit wieder abmelden, wenn es euch zu viel ist, aber das kommt hier nur einmal im Monat. Das könnt ihr auf unserer Homepage machen, www.startthegamealready.de. Dort gibt's dann oben rechts den Reiter Newsletter. Und wenn ihr euch unsicher seid, was da so kommt, dann schaut erstmal einfach auf derselben Seite auf das Newsletter-Archiv. Da könnt ihr euch alte Beiträge durchlesen oder angucken. Und wenn euch das gefällt, dann einfach diesen Newsletter abonnieren. Und das war's. Vielen Dank, dass ihr mit uns gemeinsam auf diese Reise gegangen seid. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal.